Ja, vielen Dank. Ja, das war wunderbar, der Lobpreis, die Anbetung. Und das letzte Lied ist ja auch eine wunderbare Überleitung, wie der Geist Gottes das so führt. Heute möchte ich gerne darüber sprechen, was den Glauben ausmacht. Vielleicht habt ihr vielleicht gar nicht mal so viel darüber nachgedacht. Was macht eigentlich meinen Glauben aus? Vielleicht lebt ihr den einfach so und hab vielleicht noch niemals so richtig drüber nachgedacht, was sind denn so die wichtigsten Punkte des Glaubens? Das ist natürlich sehr schwer, jetzt in 30 Minuten alles so intensiv durchzugehen, das werden wir auch nicht tun. Ich werde da einen Punkt besonders ein bisschen intensiver betrachten, aber das sind ganz wichtige Punkte. Wenn eins davon fehlt, da stimmt was nicht in unserem Glauben. Und deswegen wollen wir darüber nachdenken. Und das Erste und das, was immer zu Beginn da ist, was denkt ihr, was ist das? Also es ist eine aktive Predigt heute. Wird noch aktiver. Jesus, sagst du, genau. Also das Erste ist Rettung. Es geht um Rettung. Wir müssen wissen, dass wir verloren sind und gerettet werden. Jesus ist der einzige Weg. So, und dann geht es darum, das dürfen wir nicht behalten, alleine für uns, sondern das ist zum Weitergeben. Wir haben einen Auftrag, das weiterzugeben. Das Dritte ist, es geht um Heiligung. Es geht darum, dass Gott uns verändern möchte. Wir sollen nicht so bleiben. Wir dürfen so kommen, wie wir sind zu ihm, aber wir müssen nicht so bleiben. Gott möchte etwas verändern, dass wir in sein Bild werden, dass wir ihm ähnlich werden, dass wir wirkliche Kinder Gottes sind. Und das Dritte ist Anbetung, dass wir Gott anbeten. Nicht nur durch Lieder, durch unser ganzes Leben. Unser ganzes Leben soll ein Anbetungsziel haben. Das sind diese vier Punkte. Stellt euch mal vor, irgendwas davon würde fehlen. Sagen wir mal, Rettung, ich bin gerettet, aber ich gebe das nicht weiter. Ich bete Gott an und ich bin dabei, mein Leben in Ordnung, also dass Gott mir mein Leben was verändert. Ich sage es niemandem weiter. Das stimmt doch irgendwas nicht. Dieser Auftrag gilt uns allen, oder? Oder stellt euch vor, ich bin gerettet, ich gebe Zeugnis, ich lebe in der Heiligung, aber ich bete Gott nicht ein. Das stimmt auch etwas nicht. Und so könnten wir alle Punkte weit durchgehen. Alle Punkte sind total wichtig. Und das macht unseren Glauben aus. So wollen wir anfangen, ganz aktiv. Jetzt seid ihr dran. Ach nee, noch nicht. Erst einmal, alles geschieht durch Liebe. Das ist immer etwas. Und in einem Kontext von Gemeinschaft. Es ist nicht so, dass Gott sich das so gedacht hat, für jeden persönlich, ja, aber Gott hat die Idee von Gemeinde ist keine menschliche, das ist eine göttliche. Das hat Gott sich ausgedacht, dass wir in Gemeinschaft leben und in Gemeinschaft auch in dieser Heiligung leben und auch vorankommen. Deswegen, das, was Jesus ja sagt, so dieser Haupt, was, wo sich alles, alle Propheten und erfüllen, ist diese Liebe zu Gott und zu den Menschen. Genau. Und in Apostelgeschichte 2 könnt ihr mal lesen, bei euch zu Hause mal, da sehen wir so, wo die erste Gemeinde so genau das so gelebt hat. Vielleicht, Gott hat uns ja nicht so ein Vorbild gegeben, so und so muss das sein, so wie im Alten Testament, da konnte man jetzt nicht so sagen, jetzt baue ich mal den Tempel anders oder mach mal das irgendwas anders, als Gott es vorgeschrieben hat. Nein, aber Gemeinde hat Gott keine ganz genauen Anweisungen gegeben, wie genau Gemeinde sein soll. Da gibt es bestimmte Dinge, die wichtig sind, aber die Formen, die sind sehr unterschiedlich, das merken wir auch. Und Gemeinden sind sehr unterschiedlich. Und das geschieht, man merkt hier zum Beispiel, die haben alles verkauft und es denen gegeben, die es nötig hatten. Das hat niemand gesagt. Das kam aus dem Herzen. Das ist so entstanden. So. Ja, es geht um Rettung. Ja, jetzt seid ihr dran. Ich brauche einen Freiwilligen. Wer möchte nach vorne kommen? Nicht so schnell, nicht alle auf einmal. Einer nach vorne hier ans Mikro. Wer möchte? Na los. Es geht ums, ihr seht schon, es geht um Rettung. Ist wichtig. Na los, komm nach vorne. Sehr gut. Also, du musst dir vorstellen, jemand weiß nicht, Was bedeutet überhaupt Rettung? Wie kannst du jemandem erzählen, wie er gerettet werden kann? Kannst du mal kurz erzählen, was braucht man dazu?
Also es kommt drauf an wahrscheinlich. Also jetzt im Sinne von Glauben, halt, du brauchst jemanden, der dir vergibt. In dem Sinne, also wir sammeln ja Sünde unser Leben lang. Und wir brauchen jemanden, der das erfüllt, dass wir halt geheilt sind sozusagen dadurch. Und für eine Krankheit zum Beispiel brauchst du ein Mittel, was dich rettet. Also du brauchst etwas, was dich frei macht. Du kannst nicht selber machen.
Seht einfach mal jemanden, wie kann ich zu Jesus kommen? Wie kann ich gerettet werden? Wie kann ich den Glauben wirklich erfahren? Erzähl das mal ganz kurz. Was muss ich machen? Wie geschieht das?
Ja, du musst Jesus annehmen als deinen Retter und auch annehmen, dass er als Mensch auf die Welt gekommen ist und für deine Schuld gestorben ist und dass du es nicht selber schaffen kannst, dass du frei bist, also dass du nicht selber gerecht werden kannst vor Gott, weil du dein Leben lang Sünde machst immer wieder und halt nicht gerecht werden kannst. Aber Jesus ist für dich gestorben und wenn du ihn annimmst und für dich sozusagen nimmst und sagst, das ist mein Retter, der mich gerettet hat und für mich gestorben ist, ein Opfer gegeben hat, ja, dann bist du gerettet. Also muss ihn annehmen.
Wie nehme ich ihn denn an?
Ja, ich denke, es ist eigentlich ganz leicht. Also eigentlich musst du einfach nur glauben, dass er für dich gestorben ist. Also dann hast du ihn angenommen. Wenn du schon glaubst, dass er für dich gestorben ist, also du musst diesen Punkt, was halt, dass es passiert ist, also dass er für dich gestorben ist, musst du halt einfach annehmen. Und dann hast du es angenommen. So, keine Ahnung.
Okay, Dankeschön, vielen Dank. Es geht darum, Jesus aufzunehmen, anzunehmen. Das können wir durch ein ganz einfaches Gebet, wir können mit ihm reden, ne? Wir können ihn einfach einladen. Komm in mein Leben, vergib mir meine Schuld. So, da gibt es dann manchmal auch so Bilder, die das so ein bisschen verdeutlichen. Da könnte man auch die nehmen und ein paar Bibelverse dazu nehmen, damit man das zeigt, dass es nicht irgendwas, was wir ausgedacht haben, sondern es ist das, was in der Bibel steht und die Bibel ist wahr. Das zweite ist das Zeugnis. Und da will ich jetzt ganz persönlich werden und mein Zeugnis erzählen. Erfahrt ihr ein bisschen was von mir. Das ist nämlich das, was wir bereit sein sollen. So wie du das gemacht hast. Du warst bereit, ich gehe hier und erzähle mal was. So sollen wir bereit sein. Das steht in der Bibel. Und was in der Bibel ist, das ist wahr. Also, das müssen wir tun, oder? Stimmt's? Bestimmt's nicht. Okay. Lasst vielmehr Christus, den Herrn, die Mitte eures Lebens sein. Und wenn man euch nach eurer Hoffnung fragt, seid immer zur Rechenschaft bereit. Das zweite ist, dass wir bereit sein sollen, von unserer Hoffnung zu erzählen. Der Auftrag, Missionsbefehl, der sagt uns das ja auch. Wir sollen hingehen, predigen das Evangelium allen Menschen. Heißt auch, dass wir Botschafter sind. Ne? Der Botschafter, wir sind Botschafter des Reiches Gottes. Wir vertreten das Reich Gottes und deswegen müssen wir das repräsentieren. Also es gibt, das waren jetzt nur drei Bibelstellen, die uns zeigen, wir sind dran, Zeugnis zu geben. Ist das in deinem, macht das deinen Glauben aus, dass du Zeugnis gibst, dass du bereit bist, das zu tun? Wenn wir von der Waffenrüstung lesen, ist auch interessant. Das ist der einzige Teil, wo es vorangeht. Ne? Die Schuhe der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens, die sollen wir anziehen. Wir sollen bereit sein, diese gute Nachricht des Friedens weiterzugeben. Und das ist das, wo es vorangeht. Vielleicht denkst du vielleicht in meinem Leben, in meinem Glaubensleben komme ich nicht voran. Vielleicht liegt es daran. Erzähl mal ein bisschen was von dem, was du mit Jesus erlebt hast. Dann geht vielleicht auch dein Glaubensleben voran. Also, nun zu meinem Zeugnis. Also, das Baby auf dem Foto, das bin ich. In Uruguay bin ich geboren. Meine beiden Brüder, Harry und Albert. Und die stolzen Eltern, Heinrich und Martha. 1972, da war noch nicht ganz ein Jahr, da ging es mit dem Schiff rüber nach Deutschland. Ein großer Umzug. Meine Schwester Irene war als blinder Passagier auf dem Schiff. Sie war nämlich im Bauch meiner Mutter. Die ist dann in Deutschland geboren. Das war wahrscheinlich in Unnermassen. Dort habe ich meinen ersten Geburtstag gefeiert mit Geschenken vom Roten Kreuz. Und ja, da war ich gut genährt. Wir haben die Kreuzfahrt gut überstanden. Ich habe immer gut gegessen, Kartoffelbrei. Meine schwangere Mutter ging es auch gut, nur mein Vater und meinen Brüdern, die haben die Fische gefüttert. Die waren ein bisschen. Da gab es ein typisches Treppenbild, ne? Diese Harry, Albert, Werner und Irene. Da, die wuchsen voran. Bei uns in unserem Haus hatten wir verschiedene Bibelverse. Ich weiß, habt ihr vielleicht auch. Wir hatten so ein Holzbild, eingelötet mit dem Vers, Jesus kommt bald, bist du bereit? Und dieser Vers, der ist mir immer wieder auch im Gedanken gewesen, bin ich wirklich bereit? Das hat mich immer wieder ermahnt, dieser Vers, den ich immer wieder gelesen habe. Der hat mir immer wieder zum Nachdenken gebracht. Also ich bin der hier mit den Zahnlücke da, das bin ich. Dann gab es eine Evangelisation in Lager, das war so die erste Gemeinde, die wir besucht haben, nachdem es dann in Bragwede dann weiterging und dort auf einer Evangelisation. Und das ist ganz oft so gewesen. Ich denke mal, ich habe ganz viele Zeugnisse gehört. Das war nicht unbedingt immer nur das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist es auf jeden Fall. Das hat Kraft und Macht. Das bringt einen auch zur Umkehr. Aber irgendwo auch diese Suche. Man sieht Menschen, obwohl ich ja von klein auf von Jesus gehört habe. Und ich merke, ich bin nicht so wie die anderen. Ich will so werden wie die. Und so ging es mir auch. Mir fehlt was. Und so ging ich zu meinem Vater und der ist dann mit mir zum Rolf Rüdiger Schuster gegangen. Und dann habe ich mein Leben Jesus übergeben. Ich bin auf die Knie gegangen und in 1. Johannes 1, Vers 9 steht, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Ich habe Jesus um meine gebeten, durch ein Gebet gesagt, ich vergib mir meine Schuld. Und er hat mir die Schuld vergeben. Und ich kann mich noch gut erinnern, dass wie ein schwerer Stein, eine schwere Last von meinem Herzen gefallen ist. Und obwohl ich dachte, ich bin doch ein braver Junge, ich war doch immer eigentlich gar nicht so schlimm. Und es hat sich auch gab es keine große Wende in meinem Leben. Aber diese Last war ich los. Ich wusste, jetzt bin ich ein Kind Gottes. Jetzt gehöre ich dazu, weil Jesus mir vergeben hat. Es ist nicht nur etwas, was ich gelernt habe, sondern was ich angenommen habe. Deswegen steht ja in Johannes 1, Vers 12 ja auch, dass an ihn glauben und ihn annehmen, Gottes Kinder sind. Deswegen müssen wir nicht nur glauben, sondern ihn auch annehmen in unserem Leben, einladen in unserem Leben. Und das habe ich getan und seitdem bin ich ein Kind Gottes. Dann gab es so Freizeiten, wir hatten Freizeiten in der Bibelschule Brake. Das war immer ganz gut, die Eltern konnten dann die Kinder abgeben. Ne? Und die hatten dann die Bibelschüler und die hatten ihr Programm und die Eltern hatten dann auch ihr gutes geistliches Programm. Also meine Eltern haben es immer sehr genossen und wir Kinder auch. Ich kann mich erinnern, in einer Freizeit gab es glaube ich 3 oder 4 verschiedene Apps und keiner war mit dem anderen verwandt. Aber ein besondere Ereignis gab es, dort hat ein Bibelschüler gesagt, wir singen jetzt ein Lied, aber singt dieses Lied wirklich nur, wenn ihr das auch wirklich von Herzen glaubt und meint. Und dieses Lied, das hieß, Jesus, ich will gehen, sende mich. Und ich habe mich damals entschieden, ja, ich will bereit sein. Wenn du mich senden willst, dann will ich gehen. Und dann habe ich das wirklich von Herzen gesungen. Und das war wie ein Versprechen, das ich dann über die Jahre vergessen habe, aber Gott hat das nicht vergessen. In Markus 16, 15 steht, und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Das ist unser Auftrag. Ja, und Gott hat mir auf so einer Reise, als ich mal in Südamerika war, das erste Mal das Land kennengelernt habe, wo ich geboren bin, hat Gott zu mir gesprochen durch eine Bibelstelle, dass ich bereit sein soll, wenn Gott mich schickt, dass ich gehen soll. Und ich hatte so ein Herz für Uruguay. Gott hat mir das so hineingelegt und Gott hat mir das auf verschiedene Art und Weise auch bestätigt. Es war so zum Beispiel so, dass ich auf einer Veranstaltung, christlichen Veranstaltung war, da war jemand aus Russland, die hat Russisch gesprochen mit Übersetzer und die hatte für drei Personen ein Wort von Gott. Und einer war für mich. Sie hat gesagt, du wirst in einem anderen Land in einer anderen Sprache predigen. Und für mich war das gar keine Verwunderung, weil Gott mich ja schon vorbereitet hat. Für mich war das eine Bestätigung. Ja, das stimmt. Und heute kann ich sagen, es ist so. Es ist geschehen, was Gott getan hat. Und so waren verschiedene Dinge in meinem Leben, die das vorbereitet haben. Weil Gott hat darauf geantwortet, auf diese Bereitschaft hinzugehen. Und Gott hat einen guten Plan für jeden Einzelnen von euch und jeden Einzelnen von uns. Und der ist ganz unterschiedlich. Aber es ist wichtig zu wissen, da wo ich bin, bin ich richtig. Das möchte Gott. Ist das in seinem Plan? Genau. Dann habe ich, ach so, und in diesem Bibelstelle, die ich dort gelesen habe, die für mein Leben war, da ging es darum, dass ich heiraten sollte, ein Haus bauen und Kinder kriegen. Das war so das Volk Israel im Exil. Die sollten halt, die dachten, die würden bald wieder zurückkommen. Und da sagt Gott, nee, das wird noch einige Zeit dauern. Lebt einfach in diesem Land. Da gibt es ja auch diesen berühmten Bibelvers, dass man für die Stadt Gutes beten soll, ne? Für die Stadt, in der man in diesem Zusammenhang. Und dort hat Gott dann gesagt, dass ich bereit sein soll, wenn es soweit ist. Und das war eine längere Vorbereitungszeit. Ich habe geheiratet, ihr habt es gesehen, Olga ist die Auserwählte. Das war das Verlobungsbild. Dann war die Hochzeit, da war noch mein Opa Leonard am Leben, ist auch noch dabei gewesen. Ja, das ist das hübsche Brautpaar. Dann 2006, als ich in der Bibelschule war, als die Clara geboren wurde, da hatte ich Schilddrüsenkrebs. Und da war das so eine Prüfungszeit auch des Glaubens. Immer wieder sind so Schwierigkeiten, Konflikte sind ja normal, aber es gibt manchmal auch größere Konflikte oder Schwierigkeiten. Da hatte ich Schilddrüsenkrebs und als ich die Operation hatte, wo das als Biopsie genommen wurde, wo man geguckt wurde, die Wahrscheinlichkeit war sehr gering, dass es bösartig war, aber in meinem Fall war es ja so. Da hatte ja auch bei der Operation im Vorfeld habe ich ja schon mein Leben Jesus gegeben. Ich habe gesagt, wenn ich jetzt sterbe, also man muss ja mal unterschreiben, wenn man auf dem Operationstisch stirbt, dann sind ja die Ärzte nicht schuld. Und deswegen habe ich mich schon vorbereitet und gesagt, ja, wenn es soweit ist, ich will vertrauen, dass jetzt bin ich bereit zu gehen, wenn du das möchtest. Aber du weißt, ich würde ja gern noch leben. Und ich habe die Operation überstanden, aber dann gab es die Nachricht, dass ich Schilddrüsenkrebs habe. Da hatte ich wirklich 5 Minuten noch einen Schock gehabt und gedacht, Angst bekommen. Und dann habe ich mich wieder zurückbesonnen darauf, dass doch Gott alles in der Hand hat. Dass ich jetzt doch meinen Glauben leben kann. Ich erzähle immer davon, aber jetzt gilt es darum, das auch zu leben, zu vertrauen. Und so war ich nach 5 Minuten wieder ganz fröhlich und wusste, egal wie es ausgeht, Gott ist gut. Und als die Olga dann heulend kam, konnte ich sie trösten und sie hat das auch so annehmen können. Und sie hat gesehen, ist alles in Ordnung. Gott hat einen Plan. Gott weiß, wann die Stunde ist. Ihm entgeht nichts. Ja, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Auch dieser Vers hing über den im Schlafzimmer meiner Eltern, hängt sogar noch immer dieser Vers. Übrigens, der wurde von dem Alwin Voth, der jetzt schon in der Heimat ist, gerade wo wir das so lesen. Er hat diesen Vers meinen Eltern in so einer schönen Schrift gemalt. Dieses Foto ist von ihm. Aber nicht, ist kein Foto, dieses Bild. Und so. Da müssen wir uns dran erinnern, es ist nicht unsere Heimat hier. Und wir haben jetzt auch angefangen, so einmal im Jahr bei uns im Garten zu zelten, um uns direkt bewusst zu machen, das ist nicht unsere Heimat, wir wollen an den Himmel denken. Und so haben wir diese Hoffnung. Und diese Hoffnung ist nicht von dieser Welt, die gibt uns Jesus, der Glaube. Ja, so sahen die Kinder aus, als es losging nach Uruguay. Dann wurde es konkret, dass Gott, der uns da vorbereitet hat, dass wir auch gehen konnten. Aber 2009 gab es dann nochmal einen Vorfall mit der Clara. Die Clara hat nämlich ein Problem gehabt. Ich weiß nicht, einige wissen das vielleicht. Und ich würde euch ermutigen, dass ihr einfach die Clara fragt, wie war das denn? Was war denn 2009 los? Dann kann die Clara nämlich auch erzählen, was Gott in ihrem Leben getan hat. Hat sie Möglichkeit, Zeugnis zu geben. Also geht bitte nach dem Gottesdienst sofort zu Clara und jetzt fragt sie, was war denn das? Okay? Ja, und dann ging es los. Das war unser Kofferzimmer, wo wir alles gepackt haben und wo es dann losging nach Uruguay. Da sind wir dann müde angekommen in Uruguay. Da ging es dann das nächste Kapitel weiter mit unserem Gott. Ja, das war jetzt so mein Zeugnis. Habt ihr gemerkt? In diesem Zeugnis geht es darum, um Errettung. Da geht es darum, wie man Gott vertraut, wie man lebt. Und darum geht es, dass wir Zeugnis geben von dem, was wir haben, was wir erleben mit Gott. Es geht gar nicht darum, dass wir jetzt haargenau theologisch wissen, was wir sagen sollen. Immer gut Bibelverse zu nehmen, weil das die Wahrheit ist. Aber dieses Zeugnis, was wir erlebt haben, das kann uns ja keiner absprechen. Deswegen, ich ermutige euch, erzählt, was Gott in eurem Leben getan hat. Erzählt davon, sprecht davon. Das nächste ist Heiligung. Da könnte man jetzt ganz viel erzählen, worum es um Heiligung geht. Es geht darum, ich finde, man könnte ja auch so sagen, wenn Gott es nur darum gehen würde, dass wir gerettet sind, dann müssten wir eigentlich, wenn wir Jesus annehmen, sofort sterben und bei ihm sein, oder? Also diesen Gedanken, ich glaube, einige fänden das gut. Gleich bei Jesus zu sein, das ist doch gleich in der Herrlichkeit. Aber es ist sein Wille, dass wir hier sind. Dass nicht die Engel hier diese Botschaft verkünden, sondern wir. Wir haben erst einmal diesen Auftrag. Aber es geht auch darum, um Heiligung. Und deswegen ist das ein wichtiger Punkt. Lasst uns in Liebe an der Wahrheit festhalten und in jeder Hinsicht Christus ähnlicher werden. Darum geht es, dass wir ihm ähnlicher werden. Und immer, ihr merkt es auch hier, es geht um Liebe. Immer wieder in der Liebe. Weil Gott die Liebe ist. Und deswegen, ihm zu ähnlicher zu werden, das ist es, was Heiligung ausmacht. Johannes 3, Vers 16, so, jetzt müsst ihr sagen, was steht da? Die an ihn glauben? Jawohl, genau, darum geht es. Jesus hat seine Liebe schon bewiesen. Es geht darum, Jesus hat sie bewiesen, es gibt keinen größeren Beweis einer Liebe. Jesus hat es mit dem Tod bezahlt dafür. Und nicht nur irgendein Tod, er war unschuldig und hat all die Last von uns allen, das Schlimmste und Schrecklichste, was du dir vorstellen kannst, es lag auf ihm. Er wurde schuldig dafür, er wurde dafür bestraft, obwohl er nicht schuldig war. Das hat er aus Liebe getan, aus Liebe zu uns, aus Liebe zum Vater, aus Gehorsam zum Vater. Aber das ist der größte Liebesbeweis. Jetzt fragt sich noch, es geht ja immer um zwei, die sich lieben, oder? Mindestens. Einer liebt und der andere? Wie sieht es denn mit unserer Liebe aus? Darum geht es in allem geht es um in der Liebe, auch gerade in der Heiligung. Und lasst euer Verhalten von Liebe bestimmt sein, denn auch Christus, der Messias, hat seine Liebe bewiesen, als er sein Leben für uns hingab. Das war wie eine Opfergabe, deren Duft zu Gott aufsteigt und ihn sehr erfreut. Also Jesus hat es bewiesen. Das ist schon mal klar. Seine Liebe ist geprüft und bewiesen. Jetzt geht es um mich, um uns. Liebt ihr mich, sagt Jesus, so haltet ihr meine Gebote. Also wenn wir ihn lieben, dann tun wir das, was er sagt. Also wenn man frisch verliebt ist und die Verliebte irgendeinen Wunsch ausspricht, macht man das nicht sofort? Ist das nicht so? Man möchte gerne dem anderen doch die Wünsche von den Augen ablesen am liebsten. Ne? Man möchte den anderen doch erfreuen, man möchte ihn gewinnen, man möchte sich zeigen, dass seine Liebe wirklich beweisen. Und deswegen tun wir das, was Jesus sagt, oder sagen wir lieber, ach, so ein paar Sachen gefallen mir überhaupt nicht, die mache ich lieber nicht, da gehe ich weiter in der Bibel, oder da höre ich nicht so hin, oder bieg das da so hin, damit es mir gefällt. Ist meine Liebe zu mir so groß, oder liebe ich Jesus? Das ist Heiligung. In der Heiligung lerne ich einfach, das ist meine Möglichkeit, dass ich hier auf Erden die Liebe zu Jesus beweisen kann. Durch all das, was ich tue. Ist das nicht eine tolle Möglichkeit? Deswegen leben wir hier. Wir haben schon gerettet. Das Wichtigste haben wir schon. Und jetzt kommt das Nächste, dass wir Jesus seine Liebe, unsere Liebe zu ihm beweisen können. Seid ihr nicht begeistert davon? Seid ihr nicht verliebt in Jesus? Der hat uns so geliebt. Was können wir dazu sagen? Wir wollen darauf antworten mit unserem Leben. Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, Denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Das ist so die Art und Weise, wie wir das tun können. Weil ihr habt euch bestimmt gesagt, Mensch, irgendwie so ganz verliebt bin ich vielleicht nicht in Jesus. Wie kann ich das denn machen? In der Ehe ist es ja auch so, erstes Mal verliebt und dann, wie geht es dann weiter? Na, und da hat die Bibel, steht alles drin. Also wenn ihr nicht weiter wisst, lest einfach die Bibel. Da steht dann, wir sollen einfach alle Zeit fröhlich sein. Ist doch viel besser als traurig zu sein, oder? Es gibt so Zeiten, wo man traurig ist, aber fröhlich kann man immer sein. Wusstet ihr das? Oder denkt ihr, nee, das stimmt aber nicht. In meinem Leben ist das anders. Dann hat die Bibel gelogen. Weil da steht, seid fröhlich alle Zeit. Und wir können nämlich froh sein in dem Herrn. So steht es. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Deswegen, wenn wir auf Jesus schauen, können wir immer froh sein. Selbst in Schmerz, selbst in Leid. Selbst in Schwierigkeiten, selbst wenn wir nichts verstehen, selbst wenn es uns wehtut, können wir auf Jesus schauen und sagen, aber Herr, ich danke dir, dass du lebst. Ich danke dir, dass du mir ewiges Leben gibst. Ich danke dir, dass du treu bist, dass du immer zu deinem Wort hältst, stehst. Wir können immer froh sein, weil wir, selbst wenn wir sterben, gewinnen wir. Wir haben so viel Grund, auch dankbar zu sein in allen Umständen. Also Dankbarkeit und froh sein, wenn wir auf Jesus schauen, nicht wenn wir auf die Umstände schauen. Wir können immer froh sein. Immer dankbar sein. Und dann steht da noch, wir sollen nicht aufhören zu beten. Online mit Jesus. Guck mal, jetzt habe ich das Handy gar nicht hier. Wir schaffen das doch immer wieder, aufs Handy zu schauen. Und wieder, oh, und wieder, und wieder. Ja, schaffen wir doch. Können wir das nicht mit Jesus tun? Also eine Hilfe wäre zum Beispiel, alle 10 Minuten Wecker stellen. Kannst du immer wieder beten, immer wieder dran erinnern. Mach das so wie mit dem Handy. Man könnte ja auch sagen, so immer wenn ich aufs Handy schaue, zu beten. Aber man ist da meistens so abgelenkt, dass man dann nicht zum Gebet kommt. Also es wäre gut, probiert das mal. Sucht euch mal irgendwas aus, dass ihr nicht aufhört zu beten. Und dann denkt ihr, ach, der spinnt ja. Das hört sich, ist ja irgendwie komisch. Aber wisst ihr was? Das hilft total im Glauben, in der Heiligung weiterzukommen. Wenn ihr einfach mehr betet. Wenn wir immer nur so ein bisschen beten, immer ein bisschen da sind, das ist ja auch irgendwie unnatürlich, oder? Stell dir mal vor, bist mit deiner Frau verheiratet und dann betest du am Morgen dein Morgengebet zu seiner Frau und dann zum Essen betest du zu seiner Frau, redest du zu seiner Frau und am Abend vom Schlafen gehen. Und dann einmal in der Woche, dann triffst du dich mit deiner Frau und dann gibt es so eine intensive Zeit. Ist irgendwie eine komische Ehe, finde ich. Machen wir das mit Jesus doch anders. Machen wir das so, dass er ist unser... Wir sind verliebt in ihn, er ist in unserer Mitte und wir wollen immer mit ihm zusammen sein. Deswegen immer mehr beten, mehr beten. Beten ist ja nicht, jetzt habe ich was gemacht, aus, Ende. So machen wir das ja auch nicht mit unseren Lieben. Sondern, hey Jesus, ich danke dir, dass du da bist, immer wieder und auch öffentlich. Wir brauchen uns nicht schämen, wenn wir irgendwo öffentlich essen gehen und dann irgendwie danken, Gott danken fürs Essen. Wir können das sagen, damit die anderen das auch hören. Wir sind dankbar für das Essen. Jesus, du bist echt gut. Warum schämen wir uns dafür? Gott ist da, er ist real. Andere können es hören. Okay. Anbetung ist das vierte. Ihr merkt schon, man kann so viel mehr erzählen. Anbetung ist wichtig. Weil das tun die Engel Tag und Nacht. Sie beten, singen, heilig, heilig, heilig. Die Natur, die Vögel, die Tiere, die Pflanzen, sie beten Gott an. Sie singen für Gott. Und wir sind die Einzigen, die sich dafür entscheiden können. Die anderen tun es sowieso schon. Und eines Tages steht es, genau. Ach so, da steht einmal, da sprach Jesus zu ihnen, hebe dich weg von mir, zum Satan, als er ihn versucht hat, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten Gott, deinen Herrn, und ihn allein dienen. Also Jesus sagt hier, du sollst Gott anbeten. Das ist so gar keine Frage. Wir sollen Gott anbeten. Wir denken ja auch, ja klar, das gehört dazu. Ne? Aber einfach nochmal ein paar Bibelstellen zu nennen, dass das auch biblisch ist, was wir hier machen, ne? Wenn wir Gott anbeten. Dann alles, was atmet, lobe Jahwe. Halleluja, preist Jahwe. Das ist auch interessant. Wie atmet man denn? Das sind 2 Buchstaben. Das ist Jahwe. Die anderen sind ja dazu gesetzt, damit man das überhaupt aussprechen kann. Und das, also schon jedes Mal, wenn wir atmen, sprechen wir Jahwe aus. Jedes Mal, wenn wir atmen, loben wir Gott. unbewusst. Auch die Heiden, auch die, die Jesus nicht kennen, die loben und preisen Gott. Aber wir können das nochmal aktiv tun. Dazu will ich auffordern. Übrigens auch in unserer DNA gibt es bestimmte Zahlen, die sich immer wiederholen. Und die kann man auch aufschlüsseln. Dann kommt auch wieder Gott raus. Warum auch wohl? Weil er ist der Schöpfer, er hat es erfunden. Deswegen steht da auch Gott drin. Ermutigt einander mit Psalmen, Lobsängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern. Singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn. Das machen wir immer hier, aber bitte auch unter der Dusche und auch bitte zu Hause und da, wo ihr unterwegs seid und im Auto. Lobt und preist Gott. Hey, das hilft auch zur Freude, ne? Das bringt auch so ein Loben zieht nach oben. Habt ihr vielleicht schon mal gehört? Ja, das ist echt gut. Das ist etwas, was eigentlich, wofür wir geschaffen sind, Gott zu loben. Wenn wir beten immer Dinge an oder jemand an. Wenn wir Gott nicht anbeten, dann beten wir andere Dinge an. Dann ehren wir andere. Aber wir sollen Gott anbeten. Dafür sind wir eigentlich geschaffen. Denn es heißt in dem Schrift, so wahr ich lebe, sagt der Herr, alle Knie beugen sich einmal vor mir und jeder Mund bekennt sich zu Gott. Also eines Tages ist sowieso gibt es keine Wahl mehr. Da werden sich alle Knie beugen, weil ihm gebührt alle Ehre. Wollen wir jetzt schon tun. Wir wollen jetzt schon üben und loben und preisen, weil eines Tages werden wir das tun, alle. Und es ist wirklich schön, das zu tun. Also, ihr habt gemerkt, das sind so die vier Dinge, die den Glauben ausmachen. Wir müssen gerettet sein. Wir müssen erkennen, dass wir Jesus brauchen. Noch eine Anschaulichung. Jesus hat dieses Gleichnis erzählt von den Schafen. Ne? Da waren so die 100 Schafe und also die 99, die brauchten keine Hilfe. Er ist hingegangen und hat die liegen gelassen, die sowieso gerecht sind, die keine Hilfe brauchten. Ne? Er ist hingegangen zu dem verlorenen Schaf. Und dann heißt es, Jesus hat sich echt gefreut. Der gute Hirte hat sich gefreut und dieses Lamm aufgenommen, dieses Schaf aufgenommen. Er hat es nicht geschimpft. So, was hast du denn jetzt schon wieder gemacht? Warum bist du denn hier gelandet? Er hat gesagt, ich freue mich. Er hat das auf den Arm genommen. Und das ist unsere Haltung, die wir haben sollten. Wie dieses Schaf, das sagt, ich bin wieder in die Irre gelaufen. Es geht gar nicht darum, ob du Gott hast, sondern es geht darum, ob Gott dich hat. Lässt du dich von ihm auf den Arm nehmen? Das mögen wir nicht so gerne, uns auf den Arm nehmen lassen. Gott möchte, dass du dich von ihm helfen lässt. Dass du weißt, ich kann gar nicht. Ich kann gar nicht. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Diese Rettung brauchen wir nicht nur einmal in unserem Leben, immer wieder brauchen wir diesen Retter, der zu uns kommt, wo wir uns verrannt haben und sagt, und dann nichts mehr sagen und nicht mehr sagen, jetzt hau ich ab, sondern sich einfach er freut sich. Hey, jetzt bist du an dem Punkt, jetzt läufst du nicht mehr weg, jetzt lässt du dir helfen. Dann bringt er dich nach Hause. Willst du zu Hause sein? Bei Jesus sind wir zu Hause. Gib Zeugnis, gib das weiter. Erzähl von deinem Leben mit Gott. Mach das nicht kompliziert. Erzähl einfach. Leb in der Heiligung. Lass Gott an dir arbeiten. Bitterkeit ist nicht das, was Gott möchte. Er möchte, dass wir ihm ähnlicher werden. Die Dinge, die in unserem Leben, wenn du an Menschen denkst, denen du nicht begegnen möchtest, das ist der Punkt, wo Gott dich verändern möchte. Vergib diesen Menschen. Du musst ihn nicht gleich lieben. Das passiert dann nach und nach. Vergib ihn erstmal. Vom Verstand, du fühlst das vielleicht gar nicht, aber sag, ich vergebe ihm. Und Gott anbeten. Ja, Herr, ich danke dir, dass du unser Retter bist. Dass du auch der bist, der uns diese Kraft gibt, auch weiterzugeben von dir. Dass du sogar sagst, dein guter Geist, der gibt uns die Worte sogar, um dich zu bezeugen. Ich danke dir, dass wir dich anbeten können. Herr, das ist unsere Pflicht, das ist unser Wunsch, das ist unsere Bestimmung, dich anzubeten. Dir allein gebührt die Ehre. Ja, Herr. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns in dieser Heiligung weiterbringst, dass du in uns arbeitest, dass wir dir ähnlicher werden, dass wir durch unser Leben wirklich dir zeigen, wie sehr wir dich lieben, dass wir einen Liebesbeweis dir geben. dass du dich freust über uns, das tust du. Du freust dich so über uns. Vor allen Dingen dann, wenn wir erkennen, wir brauchen dich. Wir brauchen dich. Das, was wir brauchen, ist deine Gegenwart. Das, was wir brauchen, ist zu erkennen, du bist da. Und wir sind nicht allein. Dein Wort ist wahr und auf dich kann man sich hundertprozentig verlassen. Wir beten dich an. Amen.